Beim Thema Licht und Schatten kommen wir natürlich um eine Weisheit über Glühbirnen nicht hinweg. Was meint ihr? Wie viele Wirtschaftsingenieure braucht man, um eine Glühbirne zu wechseln? Glühbirne, Wirtschaftsingenieure, was hat das miteinander zu tun? Können die das überhaupt? Was meint ihr? Wie viele Wirtschaftsingenieure braucht man, um eine Glühbirne zu wechseln? Ruft mal ein paar Zahlen. 3? 5? 1000? Also es gibt hier die Steigerung, ja? Also irgendwie das geballte nach Haus gefragt. Keinen. Denn Wirtschaftsingenieure leben nach der Strategie, wenn die Rahmenbedingungen stimmen und die Steuern gesenkt werden, wird der Markt von selbst dafür sorgen, dass die Glühbirne sich selbst wechselt. Also vielleicht denkt ihr manchmal, du sprichst in Rätseln oder ich höre mich auch schon mal sagen, ich kann dir nicht ganz folgen, du bist mir 3 Schritte voraus. Das sind so Situationen, in denen wir etwas nicht durchschauen und uns wünschen, dass Licht ins Dunkel kommt. Da müsste mal jemand Licht ins Dunkel bringen. Und diese Funktion hat auch der Predigttext aus Jesaja 2, den Versen 2 bis 5. Er bringt Licht ins Dunkel, in eine dunkle Situation für das Volk Israel. Der Text beginnt ja mit einem Versprechen. Ein Versprechen, es kommt eine Zeit, da wird der Berg auf dem der Tempel des Herrn steht, unerschütterlich feststehen und alle anderen Berge überragen. Alle Völker strömen zu ihm hin. Ein tolles Versprechen in einer sehr bedrängenden Situation für das Volk. Es klingt nach Zukunftsmusik. Es klingt wie eine Utopie oder vielleicht ein Traum von einer friedvollen Zukunft. Aber womöglich fragst du dich, was hat denn das jetzt mit Jüngerschaft zu tun? Jüngerwege vom Schatten ins Licht, wieso denn dann ein Text aus dem Alten Testament, wieso eine Verheißung für das Volk Israel und für die heilige Stadt Jerusalem? Ich habe mich dafür entschieden, weil Gott nicht erst mit Jesus und nicht erst im Neuen Testament uns sagt, was das Wesentliche ist. Ich mache die Erfahrung immer wieder, begegnet mir in seinem Wort Texte, die sagen, worauf es ankommt. Und diese Zukunftsvision ist einer dieser Texte davon. Er kommt sogar gleich 2-mal in der Bibel vor. Auch der Prophet Micha bringt diese Zukunftsvision, ein deutliches Zeichen für mich, dass es sich um ein Wort Gottes handelt, das nicht verloren gehen sollte. Und so wird es gleich von 2 Propheten überliefert. Natürlich, es sind Worte in eine bestimmte Zeit und Situation hinein, aber das Wesentliche dahinter, was zeitlos gültig ist, ist doch zu erkennen. Jesaja sagt seinem Volk in einer Situation, in der es mit anderen Völkern im Krieg liegt, in der es sich unterdrückt fühlt von übermächtigen Großmächten in der Weltpolitik, da sagt Jesaja, euer ungleicher Kampf wird ein Ende haben. Und zwar durch eine Wende, auf die ihr selbst keinen Einfluss habt. Aus dem Ansturm der Fremden gegen die geliebte Hauptstadt wird eine Hinwendung aller Völker zum Gott Israels. Kurz, aus Feinden werden Freunde. Aus Feinden werden Freunde. Es setzt eine große Völkerwanderung ein, eine Bewegung sozusagen, eine weltweite Bewegung. Alle machen sich auf den Weg vom Schatten ins Licht. Und auf diesen Weg dürfen auch wir uns als Jünger Jesu machen. Jüngerwege vom Schatten ins Licht. Und erstens klare Orientierung. Ich lese diesen Abschnitt, diese Verheißung im Licht des letzten Verses. Er wirft das entscheidende Licht auf diesen Abschnitt. Auf, ihr Nachkommen Jakobs, lasst uns in dem Licht leben, das vom Herrn ausgeht. Mit dieser Selbstaufforderung am Schluss bekommt der gesamte Text seine Ausrichtung. Dieser letzte Vers verschafft uns Orientierung. So wie man das mit Karten macht, wir richten die nach Norden aus. Früher jedoch wurden Karten wortwörtlich orientiert. Wenn man dort einen Kompass hochhielt, dann suchte man die Ostung, die Orientierung, ausgerichtet auf die heilige Stadt im Orient, Jerusalem. Auf diesen Schlussvers läuft der ganze Abschnitt zu und gibt meiner Meinung nach deshalb die Orientierung an. Wir hören in dem Schlussvers keinen Appell an die anderen, dass sie jetzt endlich kommen sollen. Kein abfälliges Urteilen über die, die noch nicht dazugehören. Sondern es ist eine Selbstaufforderung, ein Entschluss. Und in diesem Schlussvers lesen wir, wie Israel diesen Traum, diese Verheißung vom Frieden für sich gehört hat. Welche Konsequenz die Gläubigen damals für sich gezogen haben. Und die Konsequenz lautet, lasst uns im Licht leben. Was in der Zukunft für alle um uns herum gilt, das können und wollen wir jetzt schon haben. Das können und wollen wir jetzt schon leben, was in der Zukunft für alle gilt. Wenn die Völker sich sogar auf den Weg machen, die Heiden, um sich von Gott unterweisen zu lassen, dann wollen wir als das eine Volk Gottes an der Spitze stehen und nach Gottes Willen fragen. Denn an uns sollen die Völker ablesen, was Gottes Wille ist. Zukunftsmusik in der Bibel ist also alles andere als etwas Unrealistisches. Etwas, ja, wovon man träumen kann, aber Träume sind ja bekanntlich Schäume. Nein, Zukunftsmusik in der Bibel meint, Zukunftsmusik öffnet einen neuen Horizont für mein Leben. Denn die Musik aus der Zukunft zu hören bedeutet Hoffnung haben. Glauben wiederum bedeutet, schon jetzt zu dieser Musik zu tanzen. Die Musik aus der Zukunft zu hören bedeutet Glauben haben, bedeutet Hoffnung haben. Und schon jetzt zu dieser Musik zu tanzen, darin zeigt sich Glauben. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber tanzen geht doch nicht ohne Musik. Finde ich jedenfalls. Musik aber umgekehrt verleitet geradezu zum Tanzen. Ganz unwillkürlich beginnen meine Beine zu wippen und meine Füße fangen an, sich zu bewegen. Musik ist die Voraussetzung dafür, dass ich mich zum Tanzen in Bewegung setze. Ich kann gar nicht anders. Übertragen auf den Glauben. Auch für die Bewegung vom Schatten ins Licht braucht es eine Voraussetzung. Nicht wir machen den ersten Schritt, sondern die Voraussetzung, damit ich mich ins Licht bewege, ist das Licht Gottes selbst, das leuchtet, strahlt und mich anzieht. Was Gott tut, ist die Voraussetzung für meine Bewegung vom Schatten ins Licht. Zweitens, was Gott tut. Was Gott tut, ist Voraussetzung für meine Veränderung. Noch steht der Berg Jerusalem ja gar nicht unangefochten an der Spitze. Also das heißt, noch ist ja gar nicht Jerusalem oder Israel die führende Nation in dieser Welt. Im Gegenteil, die Hauptstadt ist umkämpft, der Tempelberg Zankapfel für Juden, Muslime und Christen. Und bis es soweit ist, dass von diesem Ort einende Wirkung und Frieden ausgehen, gehen noch Tage ins Land. Es kommt eine Zeit, da wird der Berg unerschütterlich feststehen. Alle Völker strömen zu ihm hin, zu dem Tempelberg. Es kommt eine Zeit, in diesen Worten steckt ja sehr deutlich, das wird für alle überraschend sein. Es ist dann auf einmal so unerwartet, in den letzten Tagen steht hier wortwörtlich, damit ist aber kein Ende gemeint, dann ist Schluss, sondern ein Anfang, etwas Neues beginnt. Die Gegenwart, das wie wir es kennen, hört auf und etwas Neues, eine neue Zukunft beginnt. Deutlich wird aber an dem Es kommt eine Zeit, diese Vorrangstellung erkämpft sich das Volk nicht. Sie erkämpft sich diese Vorrangstellung nicht mit Krieg. Die Hauptstadt bekommt das Sagen nicht durch Gewalt oder per Dekret, sondern es entsteht eine Anziehungskraft, die sich nach menschlichen Maßstäben nicht erklären oder messen lässt. Es ist Gottes Verheißung. Er wird es bewirken und wie es dazu kommt, bleibt sein Geheimnis. Überall werden die Leute sagen, kommt, wir gehen auf den Berg des Herrn, zu dem Haus, in dem der Gott Jakobs wohnt. Er soll uns lehren, was recht ist. Was er sagt, wollen wir tun. Plötzlich bekommen die Menschen eine Sehnsucht nach Gottes Wort. Kommt, wir wollen tun, was er sagt. Da ist bei Menschen etwas angekommen vom Wirken Gottes. Das zieht sie an. Und selbstbestimmt machen sie sich auf den Weg, ohne Druck von außen, ohne Fremdeinwirkung. Ja, ich finde, das klingt tatsächlich wie Zukunftsmusik. Wie eine Utopie, wie ein Traum. Denn in der Gegenwart erleben wir doch, genau wie das Volk Israel damals, genau das Gegenteil. Wenn es Bewegung gibt, dann eher gegen den Glauben an Gott. Religion wird verdächtigt, statt Frieden, Krieg und Terror zu verursachen. Religion als die eine große Ursache für die Kriege in dieser Welt wird oft wieder so proklamiert. Auch dem christlichen Glauben traut man in unserer Gesellschaft nicht. Die Vorstellung, dass es einen exklusiven Erlöser gibt für alle, das klingt vermessen und anmaßend. Es gibt Gegenbewegungen dagegen, dass der christliche Glaube sich so frei äußern darf, dazu einladen darf, geradezu missionieren darf. Das ist verpönt. Es führt gerade zum Widerspruch heraus und zum Streit darüber, wer denn Recht hat. Also von Friedensbewegung zu einem gemeinsamen Glauben sind wir wirklich weit entfernt. Da ist nichts von zu sehen. Das ist immer noch Zukunftsmusik. Es gibt keinen Anhalt dafür in der Gegenwart. Diese Hoffnung ist komplett Zukunftsmusik. Es bleibt ein Geheimnis, wie es dazu kommen wird. Kein Geheimnis macht Gott aber aus der Botschaft, die zu dieser Veränderung führt. Er weist die Völker zurecht und schlichtet ihren Streit. Dann schmieden sie aus ihren Schwertern Pflugscharen und aus ihren Speerspitzen Winzermesser. Kein Volk mehr wird das andere angreifen. Und niemand lernt mehr das Kriegshandwerk. Auf diesen Vers 4 möchte ich heute Morgen den Schwerpunkt legen. Für mich zeichnet Jesaja hier die Grundlage für Nachfolge und wie Nachfolge praktisch aussieht. Die Grundlage für Nachfolge, am Anfang steht, Gott schafft Frieden durch Gerechtigkeit. Er weist die Völker zurecht und schlichtet ihren Streit. Da wird was geklärt. Da werden die Dinge gleichmäßig verteilt. Es gibt keinen Grund mehr, sich um Ressourcen zu streiten, darum Kriege zu führen. Weil Gott ihren Streit schlichtet und jeder zurechtgewiesen wird, sind dann alle bereit, an sich persönlich zu arbeiten. Wenn ich nicht mehr damit beschäftigt bin, für mein Recht kämpfen zu müssen, oder mich rechtfertigen zu müssen, dann werde ich offen und frei, an mir selbst zu arbeiten. Also weil Gott die Voraussetzungen schafft, kann ich mich darauf konzentrieren, was ich tue. Vom Schatten ins Licht. Drittens, was ich tue. Was ich tue, weil Gott mir den Freiraum schafft. Mit diesem Vers stellt Jesaja fest, Veränderung ist eine Sache zwischen Gott und mir, statt einer Reaktion auf deine Kritik. Er weist die Völker zurecht. Gott schlichtet den Streit. Dann schmieden sie aus ihren Schwertern Pflugscharen. Es ist eine Sache zwischen Gott und mir und nicht eine Reaktion auf deine Kritik. Das kennst du ja vielleicht auch. Ja? Wenn du kritisiert wirst, dann bist du doch schneller dabei, dich zu rechtfertigen, anstatt dich zu ändern. Also, wenn jemand, der halb so alt ist wie ich, mir sagt, die Weste, die du trägst, die macht dich unheimlich alt, ist eine Opa-Weste, dann ärgere ich mich zuerst und dann fange ich an zu erklären, warum die Weste so praktisch ist. Vielleicht denke ich auch jetzt erst recht. Also in jedem Fall bleibe ich dabei. Ich lasse mir doch nichts vorschreiben. ganz anders, wenn zwischen Gott und mir etwas passiert, wenn ich auf ihn in der stillen Zeit höre, beim Bibellesen oder im Gebet mir plötzlich ein Licht aufgeht. Alles fängt mit diesem Selbstentschluss an. So ist es auch für diese Völker vorausgesagt. Sie entschließen sich, kommt, wir wollen gehen. Gott soll uns sagen, was wir tun sollen. Es ist eine selbstbestimmte Entscheidung. Keiner zwingt sie zur Abrüstung. Der Frieden entsteht, weil sich die Völker von Gott angezogen wissen, weil sie sich rufen lassen. Nicht, weil sie gezwungen werden, ihre Waffen abzugeben. Abrüstung und dann später wieder Aufrüstung. Nein, es ist eine innere Verwandlung. Sie wissen, sie merken, wir brauchen das nicht mehr. Und damit der Frieden stabil bleibt, stellen sie ihre Waffen zur Verfügung. Sie gehen ein Risiko ein und machen aus Angriffswaffen landwirtschaftliches Gerät, mit denen kann man Ackerboden kultivieren, Pflanzen beschneiden, pflegen, aber sich nicht mehr verteidigen. Übertragen auf unsere Jüngerwege, für deine und meine Nachfolge heißt das, wir lassen uns auf einen kultivierten Umgang miteinander ein. Wir pflegen einen kultivierten Umgang miteinander. Du stellst deine Stärken und Eigenschaften Gott zur Verfügung. Ich lasse zum Beispiel meine Fähigkeiten, analytisch Dinge zu durchleuchten, neu formen, um dich nicht zu verletzen oder zu bekämpfen, indem ich dich durchleuchte, sondern indem ich die Situation so durchschaue, dass ich eine Ahnung bekomme, wie ich dir helfen kann. Ich bin überzeugt, dass diese Übertragung von der weltweiten Friedensvision auf unseren kleinen Gemeindehorizont, auf unser persönliches, auf unsere persönlichen Beziehungen, vielleicht in der Familie, erlaubt sind. Denn was im Großen gilt, das gilt auch im Kleinen. Aus kleinen Konflikten zwischen zwei Menschen kann ein großer Konflikt in einer Gruppe werden. Und wenn niemand etwas unternimmt, gegensteuert, dann wird aus einem Konflikt oder werden aus Konflikten zwischen Gruppen Konflikte zwischen Völkern und Staaten und Krieg und Terror können die Folge sein. Nur wenn ich meine Redegewandtheit, meine Argumentation und vielleicht auch meine Schlagfertigkeit Gott zur Verfügung stelle, diene ich dem Frieden untereinander. Und ich behaupte, das ist gar nicht so leicht. Wir würden wahrscheinlich alle zustimmen und sagen, hast ja recht. Aber ich behaupte, das ist gar nicht so leicht. Denn wie schnell sind wir dabei, einen kultivierten Umgang, einen friedlichen Umgang miteinander umzudeuten? Indem wir sagen, ja, wie denn jetzt? Darf ich nicht mehr sagen, was ich denke? Muss ich die Sachen unter den Teppich kehren? Alles, was mich beschäftigt und ärgert, soll ich unterdrücken? Und ich möchte nicht weichgespült reden, sondern Tacheles, also Klartext, damit der andere weiß, woran er bei mir ist. Dabei verwechselst du an dieser Stelle vielleicht etwas. Nämlich, du meinst, du hättest das gute Recht, deine Vorwürfe und Forderungen ungefiltert in den Raum zu stellen. Nach dem Motto, das wird der andere doch wohl mal aushalten können. Ja, aushalten müssen. Mit wem habe ich es denn da zu tun? Aber was passiert dann? Es kommt zum Schlagabtausch. Der andere schleudert mir dann seine Forderungen und Vorwürfe entgegen und auf beiden Seiten verfestigt sich das Urteil, das ich über den anderen habe oder über die andere. Bei dem Ruf danach, doch ehrlich seine Meinung aussprechen zu dürfen, übersehen wir schnell, dass damit kein Verständnis füreinander entsteht, sondern der Graben nur noch größer wird. Und das Dilemma steckt in folgendem Zusammenhang. Hinter Kritik, Urteilen, Forderungen oder Vorwürfen verstecken sich deine Bedürfnisse. Dass die Bedürfnisse da sind, ist kein Problem. Das Problem ist, dass sie sich verstecken. Was meine ich damit? Ich nenne mal ein Beispiel. Eine Partnerin möchte von ihrem Partner mehr Zärtlichkeit. Anstatt das zu sagen, sagt sie, du bist so unnahbar und unsensibel. In dem Moment denkt der Partner wahrscheinlich, boah, die ist ja so bedürftig und abhängig. Was sie sich wünscht, ist, oder würde ausgesprochen lauten, nimm mich in den Arm. Das erreicht sie aber auf diese Art und Weise nicht. Hätte sie doch einfach gesagt, ich wünsche mir, ich möchte von dir in den Arm genommen werden, wahrscheinlich hätte er nicht widerstehen können. Erst wenn du dein Bedürfnis nennst, kann ich es erfüllen, kann ich darauf eingehen. Ein anderes Beispiel. Ein Mitschüler macht sich mehr Gedanken über Details und über die Hausaufgaben als du. Und du stempelst ihn ganz schnell als Streber ab. Mann, ist der pingelig und zwanghaft, muss immer alles vollständig sein. Gibt auch vielleicht das Umgekehrte. Wenn du dir mehr Gedanken über Details machst als ich, dann wirke ich auf dich vielleicht schlampig und schlecht organisiert. Merkt ihr was? Auf diesem Weg gibt es keine Annäherung. Ich habe immer schon den anderen abgeurteilt. Aus einer Beobachtung mache ich sofort im Handumdrehen ein Urteil. Und solche Kritik führt aber immer zum Gegenangriff und nicht dazu, dass die anderen meine Bedürfnisse erkennen, verstehen und darauf eingehen. Und deshalb ist es erstmal wichtig, dass ich zuerst selber meine Bedürfnisse kenne. Ich weiß oft gut über die anderen Bescheid, aber weißt du wirklich gut über dich Bescheid, was du brauchst? Dem gilt es, auf die Spur zu kommen. Nicht deine Bedürfnisse leugnen, nicht deine Gefühle leugnen, aber auch nicht, mach auch nicht den anderen dafür verantwortlich, dass du dich gerade schlecht fühlst. Der Ausweg aus diesem Kreislauf heraus, die eigenen Gefühle zu verleugnen oder den anderen verantwortlich zu machen, lautet, lass dein Werkzeug umarbeiten. Das ist kein leichter Weg, kein leichter jünger Weg. Das ist kein Kniff, kein Gesprächstrick. Das versuchen Eltern ja schon bei ihren Kindern in der Kinderstube. Bitte und Danke sollten zum Wortschatz gehören, genauso wie darf ich, kann ich dir was helfen. Und doch hört sich der Satz am Frühstückstisch, kannst du mir bitte die Schoko-Nusscreme reichen, in der Regel so an, gib mir sofort das Nutella. Die meisten von uns haben solche Erziehung genossen und wissen, wie lange es gebraucht hat, bis diese Höflichkeitsformen zur Gewohnheit wurden. Aber ich möchte gar nicht auf Höflichkeitsfloskeln hinaus. Es geht tatsächlich um mehr, um eine Veränderung meiner inneren Haltung. Es geht nicht darum, wie wir was sagen, sondern wie ich dich sehe, wie du mich beurteilst. Gehst du selbstverständlich davon aus, dass andere dafür zuständig sind, deine Bedürfnisse zu erfüllen? Also, dass sie sich so verhalten, wie du das tun würdest? Wahrscheinlich sagen jetzt alle, sagst du jetzt auch, nein. Ich behaupte, unbewusst gehen wir in der Regel so an die Sache ran. Dazu nochmal ein kleines Beispiel. Es zieht in einem Raum. Und dann sagst du vielleicht, oh, können wir mal das Fenster zumachen? Also hier heute Morgen ist vielleicht das Gegenteil. Es drückt. Können wir vielleicht mal das Fenster aufmachen? Sind zum Glück schon auf. Aber wenn es zieht, können wir mal das Fenster zumachen. Und anstatt zu sagen, mir ist kalt, ich würde gerne das Fenster zumachen, falls euch das nichts ausmacht. Mit der ersten Äußerung, können wir mal das Fenster zumachen, überträgst du die Verantwortung ganz unbewusst auf die anderen. Auf wen ist nicht so ganz klar, unbestimmt, auf die Gruppe. Wer ist da eigentlich angesprochen? Wer ist eigentlich wir? Wer soll es jetzt tun? Und wenn dann keiner reagiert, das ist jetzt der eigentliche Punkt, wenn dann keiner reagiert, dann fühlst du dich übersehen, nicht ernst genommen. Anders in der zweiten Äußerung. Hier übernimmst du die Verantwortung. Mir ist kalt, ich möchte das Fenster aufmachen. Da bist du bereit, für dich zu sorgen. Zumachen, genau. Gut aufgepasst, war der Test. Mir ist kalt, ich möchte das Fenster zumachen. Du bist bereit, für dich zu sorgen. und begründest warum. Und vielleicht ist noch ein, ich möchte aber auch hören, was sind eure Bedürfnisse? Ist das in Ordnung? In dem harmlosen Beispiel klingt das ganz einfach und fast schon selbstverständlich, auch wenn wir es nicht so machen. Aber ich mache die Erfahrung, wenn wir es schon bei diesen einfachen Dingen nicht so machen, dass es bei größeren Themen erst recht anders läuft und dann auch richtig schräg wird. Wir schalten dann irgendwann auf Angriffsmodus. Vielleicht drohen wir sogar, wenn du nicht das und das lässt, dann werde ich. Und dann liegt alle Verantwortung bei dem anderen. Bei dir. Alle Verantwortung liegt bei dem anderen, wenn du so redest. Du hältst ihm die Waffe vor und erwartest, dass er einen Schritt zurückweicht. Oder du möchtest ihn auf deine Seite schubsen oder ziehen. Da helfen keine Höflichkeitsfloskeln mehr. Unseren Kindern sagen wir, wenn du eine Bitte hast, dann musst du auch ein Nein als Antwort akzeptieren. Manchmal habe ich den Eindruck, als Erwachsene vergessen wir diese Tugend. Wir treten mit der selbstverständlichen Erwartung auf, dass die anderen meine Forderungen erfüllen müssen, damit ich zufrieden bin. Und diese unterschwelligen Erwartungen, die werden wir nicht mit ein paar zu erlernenden Redewendungen wegbekommen. Der Bibeltext sagt uns, dass dazu ein langwieriger und vielleicht sogar schmerzhafter Prozess nötig ist. Ein Eisen zu schmieden gelingt nur, wenn es heiß ist. Und eine andere Form bekommt das Schwert nur, wenn der Hammer immer wieder auf dem Amboss niedergeht. Bitte nicht falsch verstehen. Du sollst nicht den Hammer schwingen, der den anderen umschmiedet. Der Hammer in der Schmiede gehört nur in Gottes Hand. Aber es ist deine Entscheidung, ob du dich verwandeln lassen willst, ob du dich auf dieses Amboss legst. Und genauso hören wir es ja aus der Verheißung. Kommt, wir wollen gehen. Gott soll uns sagen. Es ist eine selbstbestimmte Entscheidung. Keiner zwingt dich dazu. Ich muss dich sogar ein bisschen korrigieren hier an der Stelle. Selbst den Umschmiedeprozess mit Hammer und Amboss steuern die Genannten selbst. Du bestimmst, wie viel du an dir arbeitest. Vers 4, dann schmieden sie aus ihren Schwertern Pflugscharen. Das machen die selbst, gar nicht Gott. Und das Ziel der Umwandlung lautet, sagen, was ich möchte, ja, selbstverständlich. Sagen, was ich möchte, aber bitte ohne, dass es so klingt, als wäre es mir egal, was andere möchten. Und damit das wirklich rüberkommt, muss es aus mir selbst herauskommen, diese Überzeugung, dass mir die anderen nicht egal sind. Floskeln lernen können wir alle, aber das bleibt ohne Wirkung. Was wir brauchen, ist Zeit. Zeit zu lernen, dass wir unseren Ärger benennen können, ohne den anderen dafür verantwortlich zu machen. Es braucht Zeit, dass du den Ärger von jemandem stehen lässt, ihm seine Berechtigung lässt, ohne dich selbst angegriffen zu fühlen. Das passiert nicht von heute auf morgen. Klingt mühsam? Ja. Landwirtschaft ist harte Arbeit. Und daher ist die Frage berechtigt, willst du das überhaupt? Willst du dein Denken und Reden so kultivieren? Du darfst entscheiden. Manchmal ist es eben angenehmer, im bekannten Verhaltensmuster zu bleiben, sozusagen im Schatten, unter der Decke zu bleiben, sich zu verkriechen, so wie wir es am Anfang von Mona gehört haben. Denn das ist vertrauter. Da stimmt dann auch die Sicht auf mich und meine Umgebung. Ich muss meine Meinung nicht revidieren, sondern ich werde bestätigt. Zum Beispiel mit dem Gedanken, ja gut, ich schaff's nicht wirklich, auf dich zuzugehen, aber du bist ja auch nicht besser. Oder du bist gut darin, die Fehler bei anderen zu entdecken und zu entlarven. Ha, schönes Spiel. Habe ich dich wieder. Guck mal, jeder sieht doch, dass du einen Fehler gemacht hast. Und wenn ich das so richtig bedenke, zeigt das doch nur, mit dir stimmt irgendwie insgesamt was nicht. Vielleicht bist du am falschen Platz. Und eine gewohnte Reaktion, die uns dann vertraut ist darauf, wäre der Versuch, sich zu rechtfertigen. Ach, ich wollte doch nur es auch noch dem und dem recht machen. Oder du setzt zum Gegenangriff an und sagst, ja, also Mann, ich könnte dir also mal 5 Klöpfe aufzählen, die du letzte Woche gebracht hast. Sei bloß still. Und dann kann das so weiterlaufen im vertrauten Muster, bis ihr beide in gegenseitiger Anschuldigung auseinandergeht. Und so werdet ihr bestätigt in eurer bisherigen Weltsicht oder Sicht auf euch und andere. Habe ich es doch gewusst, mit dem kann man sich nicht einigen. Warum reagieren wir so? Warum finden wir den Ausweg nicht? Weil es einfacher ist. Weil es unsere Gewohnheit ist. Das ist der Schatten, der uns vertraut ist. Immer wieder. Und immer, wenn wir auf Gegenangriffe verzichten, dann setzen wir uns einem Risiko aus. Wenn wir ehrlich sagen, was wir brauchen, was wir fühlen, dann besteht die Gefahr, ausgelacht zu werden. Wenn wir das so kultiviert ausdrücken, ach Mann, du Weichei, du Süßholzraspler. Und ich sage, nur wer bereit ist, durch dieses Feuer zu gehen, der erfährt echte Verwandlung. Nur wer bereit ist, nur wenn du bereit bist, das Risiko solcher Umdeutungen und Abwertungen einzugehen, kannst du echte Verwandlung erfahren. Nur wenn du deine Angriffswaffen ins heiße Feuer hältst, damit sie weich werden, damit sie umgearbeitet werden können, machst du die Erfahrung, eine andere Erfahrung als die vertraute. Deshalb lautet die entscheidende Frage, willst du verstanden werden? Willst du, dass dein Bedürfnis beim anderen ankommt? Oder willst du einfach mal alle Vorwürfe loswerden, dem anderen einfach mal vor die Füße werfen? Du hast die Wahl. Wenn du Wachstum und Reife erleben willst, dann meint das nicht das Wachstum und die Reife beim anderen, das du dir für den anderen wünschst. Das wäre übergriffig. Sondern es geht um das Wachstum und die Reife, die Lebensbereiche, die du für dich von Gott erkennst. Und die Veränderung, zu der du bereit bist, obwohl du eine Ahnung davon hast, das wird langwierig, das wird schmerzhaft. Zur Klarstellung am Schluss, deine Eigenschaften sind wertvoll. Sie sind das wertvolle Rohmaterial, mit dem du Gott, mit Gottes Hilfe daran arbeiten kannst. Du bist gemeint, nicht jemand anders. Du sollst auch nicht ein anderer oder eine andere werden, sondern nur anders mit deinen Fähigkeiten umgehen. Aus Waffen, mit denen du vielleicht bisher Dinge kontrollieren wolltest, Situationen oder auch Menschen, oder mit denen du dich verteidigt hast, werden Werkzeuge für ein kultiviertes Miteinander. Dein Beitrag dazu ist wichtig. Du bringst dich auf deine Art und Weise ein. Es geht nicht darum, andere zu kopieren. Du hast deine ganz eigene Lernaufgabe. Und du kennst dich selbst am besten. Lass dir keine Aufgabe von jemand anderem einreden. Wenn du dir da unsicher bist, frag Gott. Frag echte Freunde, die dir wohlgesonnen sind, die dich schätzen und die darauf achten, dass du dich nicht überforderst. Auf, ihr Nachkommen Jakobs, lasst uns im Licht leben, das vom Herrn ausgeht. Amen.